Input Podcast.
Wenn die Mami und der Papi nicht mehr zu Schlag kommen, dann kommt der Staat. Immer mehr Eltern in der Schweiz sind überfordert und immer mehr Kinder bekommen einen amtlich verordneten Beistand. Ihr gehört der RS3 Hintergrundsendung Input, eine Sendung über den Staat, der Verantwortung übernimmt, wenn die Eltern nicht mehr können. Am Mikrofon der Gaurens Weber.
Es gibt manchmal schon Situationen, wo ich zum Beispiel eine Familie sehe und die sind mir auch glücklich. Und dann denke ich auch so, oh, wäre schön mit einer Familie.
Was ich zunehmend feststelle, ist, dass psychische Probleme von Eltern natürlich Auswirkungen haben auf Kinder.
Also ich sehe die Hauptaufgabe der Beiständin, schauen, dass die Eltern wieder fähig werden, ihr Kind selber zu betreuen, dass es eben nicht zu einer Massnahme kommen muss oder dass man die Massnahme wieder rückgängig machen kann.
Es ist zwar ziemlich viel schief gelaufen, auch, aber ich habe recht viel daraus gelernt.
Ich übernehme nicht die Funktion meiner Mami.
Der wichtigste Grundsatz ist aber, dass wenn eine Behörde einschreitet, dass sie nur so viel wie nötig einschreiten darf und so wenig wie möglich. Also das ist wie eine Handlungsmaxime für die Vormundschaftsbehörde.
Nennen wir sie Manuela. Die Manuela ist jetzt 15 und hat die Hälfte ihrer Kindheit nicht zu Hause gelebt. Die Vormundschaftsbehörden haben ihrer Mami die Obhut über sie entzogen. So wie das allein letztes Jahr mehr als 1000 Mal passiert ist in der Schweiz. Ihre Beiständin hat die Manuela in einem Kinderheim untergebracht. Wenn man das Wort «Heim» hört, denkt man an ein grosses, düsteres Haus, an lange Gänge mit grünem Linoleumboden, an viele Türen, die man auch von aussen schliessen kann. So etwas wie eine Mischung aus Gefängnis und Klinik. Wir sind aber im Jahr 2009 und das Heim, wo die Manuela lebt, ist ein freundliches, älteres, dreistöckiges Wohnhaus mit Giebeldach und mit einem Garten drumherum, an einer ruhigen Strasse am Rand von Zürich. In diesem Haus ist eine betreute Aussenwohngruppe vom Wohn- und Tageszentrum Heizenholz untergebracht. Ihr Zimmer hat man Manuela nicht zeigen, weil sie einen Puff drin hat. Wir sitzen darum von aussen an einem Gartentisch. Die Manuela ist ein aufgewecktes Mädchen und sie erzählt mir von ihrem Tagesablauf, da, wo sie jetzt zu Hause ist.
Am Morgen gehe ich in die Schule. Dann komme ich über den Mittag heim und dann fein essen. Und am Nachmittag gehe ich wieder in die Schule. Dann komme ich zurück und mache meine Aufzüge. Und dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen am PC oder gehe noch ein bisschen Fernsehen schauen. Und dann muss ich auch schon bald wieder schlafen gehen.
Fein essen, hast du gesagt. Wer kocht denn?
Also die Sozialpädagogen, die können sehr gut kochen. Die machen manchmal schon recht feines Gericht.
Du hast vorhin gesagt, dann musst du dann bald mal ins Bett. Gilt da in dem Haus eine Art Bettruhe oder muss man zu einer bestimmten Zeit ins Bett?
Ja, also jeder hat eine bestimmte Zeit, also es ist vom Alter abhängig. Und ich muss um 9:30 Uhr ins Bett gehen.
Und dann auch Licht ablöschen?
Also nein, einfach um 9:30 Uhr im Zimmer sein und ich kann bis um 10 Uhr noch etwas machen in meinem Zimmer.
Wohnst du allein im Zimmer oder wohnt man da mit anderen Leuten zusammen, mit anderen Kindern? Wie sieht das aus?
Nein, ich habe ein Einzelzimmer und jeder hat hier ein Einzelzimmer.
Was wohnen für Leute in diesem Haus?
Also, es wohnen noch, mit mir sind 6 und ich bin die zweite Älteste. Die Älteste ist 17 und die Jüngste ist 10.
Wie ist das mit deinen Schulkolleginnen? Wissen die, dass du nicht zu Hause mit Papi wohnst, sondern dass du in einer Einrichtung wohnst, ich sage jetzt mal, in einem Heim?
Ja, das wissen sie. Und vor allem am Anfang stellen sie sehr viele Fragen. Aber wenn sie mal da sind, dann finden sie es eigentlich sehr schön da. Es gefällt ihnen meistens auch. Und wenn sie mal Streit haben, sagen sie mal, oh, ich will auch da hinkommen. Ja.
Hast du in dem Garten einen Lieblingsplatz? Und wenn ja, kannst du mir den schnell zeigen? Jetzt laufen wir da ein bisschen ums Haus herum, am Eingang vorbei. Da vorne hat es einen Tisch und da kann man noch Wäsche aufhängen.
Da liege ich gerne anliegen mit dem Liegestuhl. Da lese ich manchmal auch recht viel. Und ja, da tue ich Mittag. Also wenn ich nichts zu tun habe, kann ich da Mittag geniessen.
Und was liest du im Moment?
Ich tue gerne so Geschichten, die mal wirklich mal passiert sind. Und meistens so Indianergeschichten oder die von Afrika. Und im Moment was ich jetzt gerade lese, ist Wüstenblume.
Und was hast du sonst für Hobbys?
Also ich tue gerne tanzen und eben lesen tue ich mega gerne. Und in der Freizeit tue ich gerne mit Kolleginnen abmachen und bin auch noch gerne am PC. Ja, das war's.
Computern, tanzen, mit Kolleginnen unterwegs sein, lesen. Ganz gewöhnliche Freizeitbeschäftigungen von einem ganz gewöhnlichen 15-jährigen Mädchen. Das Buch «Wüstenblume» erzählt übrigens die Geschichte von der Waris Diri aus Somalia, wo als 5-jähriges Mädchen unter das Messer kam, zwecks Beschneidung der Klitoris. Und wo später zum Supermodel und zur UNO-Sonderbotschafterin gegen weibliche Genitalverstümmelung geworden ist. Die Manuela ist mit 7 auch eine Art beschnitten worden. Nicht körperlich, aber sie hat weg müssen von ihrer Mami, ist von der Vormundschaftsbehörde in einem Heim platziert worden. Das war auch ein Schnitt gewesen. Warum es aber diesen Schnitt offenbar gebraucht hat und wie die Manuela heute darüber denkt, das hören wir später in dieser Sendung. Im Gespräch mit der Manuela, ihrer Beiständin, und mit der Manuela selber. Im September wird die Schweizerische Vormundschaftsstatistik 2008 veröffentlicht. Ich habe sie jetzt schon da bei mir auf dem Pult und der Fall ist klar. Die Zahl der Vormundschaftsmassnahmen ist letztes Jahr wieder markant gestiegen. Und zwar bei Kindern und bei Erwachsenen. Es geht aber in dieser Sendung um die Kinder. Und darum schauen wir diese Zahlen ein bisschen genauer an. Insgesamt haben letztes Jahr in der Schweiz knapp 5'500 Kinder einen Beistand oder eine Beiständin bekommen. In über 1'000 Fällen ist den Eltern die Obhut über ihr Kind entzogen worden. In 100 Fällen haben die Eltern sogar das Sorgerecht über ihr Kind verloren. Die härteste von allen Massnahmen, das, was die Behörden machen, wenn sonst gar nichts mehr geht. Mit den neuesten Zahlen in der Hand wird klar, in den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Vormundschaftsmassnahmen bei Kindern um mehr als 2/3 gestiegen. Unterm Strich haben wir per Ende letztes Jahr rund 40'000 Kinder in dem Land, bei denen eine Vormundschaftsmassnahme verfügt worden ist. Und da sind wir bei einem Thema, wo das Drama der vertrunkenen Kinder in der Engelberger A schlagartig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen ist. Das Thema überfordert die Eltern. Überfordert mit der Erziehung, überfordert mit der Betreuung von ihren Kindern. Aber warum? Ich habe mit Diana Wider geredet. Diana Wider ist eine junge Professorin und Dozentin an der Luzerner Hochschule für Soziale Arbeit und sie ist Zentralsekretärin der Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörde. Diana Wider, an was liegt es denn, dass offenbar immer mehr Eltern überfordert sind?
Die Eltern sind sicher zum einen verunsichert. Es gibt tausend Ratgeber, wie das man es machen könnte, und der verunsichert auch. Was vielleicht auch ist, oder was ich zunehmend feststelle, ist, dass psychische Probleme von Eltern natürlich Auswirkungen haben auf die Kinder, also auf die Erziehungsfähigkeit der Eltern. Das finde ich hinzu in der letzten Zeit, die psychischen Probleme. Dann aber auch ganz schwierige Trennungssituationen von Eltern. Wenn sie es nicht schaffen, irgendwie den Paarkonflikt zu lösen, wenn der Paarkonflikt trotz Training weiterläuft und dann das Kind wegen dem Paarkonflikt zwischen den Eltern in einen Loyalitätskonflikt natürlich reinkommt. Und das ist ganz schwierig. Das sind dann die Besuchsrechtsfälle, die auch für Praktikerinnen ganz schwierig sind, um die zu begleiten.
Immer mehr Eltern haben psychische Probleme. Immer mehr Eltern stecken in Paarkonflikte, die es nur schlecht bewältigen können. Das sind also die zwei Hauptgründe, warum die Behörden immer öfter einschreiten, zum Schutz der Kinder. Und natürlich sind Behörden heutzutage auch aufmerksamer und sie arbeiten professioneller. Auch darum steigen die Zahlen. Aber auf das kommen wir später noch zurück. Am besten ist immer noch, wenn Behörden gar nicht einschreiten müssen. Für Diana Wider ist wichtig,
dass die Massnahmen von der Vormundschaftsbehörde erst dann angeordnet werden, wenn ausgelotet worden ist, was für andere Möglichkeiten gibt. Also wichtig ist, dass man da kann auch die Vormundschaftsbehörde mit den Eltern Gespräche führen und schauen, was gibt's für Möglichkeiten zum, wenn das Kind zugefördert ist, um die Kindeswohlgefährdung irgendwie abwenden. Es ist wichtig, mit den Eltern durchzudenken gemeinsam. Inwiefern ist das Kindeswohl jetzt gefördert? Was erlebt das Kind? Was passiert mit dem Kind? Oder in welcher Richtung können es gehen, wenn jetzt nichts passiert? Und dass dann die Eltern wie von sich aus können sagen, okay, wir sehen, das Kind zwischen unserem Paarkonflikt oder wegen unserem Paarkonflikt leidet. Wir sind bereit, dem Kind zulieb eine Mediation zu machen. Oder wenn sie überfordert sind im Erziehungsalltag, wir sind bereit, freiwillig eine sozialpädagogische Familienbegleitung in Anspruch zu nehmen. Weil wenn man so freiwillige Massnahmen machen kann, dann ist das viel erfolgreicher, als wenn eine Massnahme angeordnet muss werden von einer Behörde. Weil ja, freiwillig heisst ja eigentlich schon, die Eltern die wollen dann ja auch etwas verändern. Und darum ist das wichtig, dass man immer zuerst da auslotet. Und nur wenn das nicht geht, die freiwilligen Massnahmen, nur dann kann die Behörde eine Massnahme anordnen. Und nur dann kommt eigentlich das Instrumentarium zur Anwendung.
Das Instrumentarium. Das ist im Schweizerischen Zivilgesetzbuch geregelt. In dem Abschnitt, wo es um die elterliche Sorge geht und um den Schutz vom Kind. Artikel 307.
Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind dazu außerstande, so trifft die Vormundschaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
Die Massnahmen sind fein abgestuft, von der schriftlichen Ermahnung bis zum Sorgerechtsentzug.
Vielleicht erklärt man ein konkretes Beispiel. Ich hatte letzte Woche einen Fall, wo es darum ging, dass Eltern gefunden haben, unser Kind soll nach der Schule direkt in einen elterlichen Betrieb arbeiten. Wir können unsere Lehre nicht leisten. Eine Lehre ist etwas für mehr Bessere. So, unser Kind muss sofort Geld verdienen. Das geht nicht, weil Eltern müssen dem Kind seine Fähigkeiten entsprechende Erziehung und Ausbildung, und das ist das Relevante, Ausbildung irgendwie gewähren. Und dann könnte man zum Beispiel, wenn die Gespräche mit den Eltern nicht dazu führen, dass das Kind eben eine Lehre machen kann, dann könnte man als mildeste Massnahme die Eltern schriftlich ermahnen, dass doch sollen eben dem Kind mühend eine Ausbildung garantieren, die seinen Fähigkeiten entspricht. Oder man kann ihnen die Weisung erteilen, dass die Eltern das Kind begleiten zum Vorstellungsgespräch mit dem künftigen Lehrmeister oder so. Das wäre ganz eine milde Massnahme. Dann kann man aber auch eine Person bestimmen, wo die Eltern wie müssen Rechenschaft ablegen, was unternehmen wir punkto Lehrstellen suche, unterstützen wir das Kind so. Und dann die häufigste Massnahme ist Beistandschaft. Beistandschaft kann man, hat auch ganz verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt von einer Beistandschaft, der mildeste, ist, dass man die Eltern auch mit Rat und Tat unterstützen kann. Heisst auch, dass die Beiständin mit den Eltern das durchdenkt, was das für ein Kind in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren heisst, wenn sie jetzt keine Lehre machen kann. Einfach unterstützen. Wenn dann das auch nicht zum Erfolg führt, dann kann man die Beiständin besonders Befugnis geben, so steht es im Gesetz. Und das heisst dann, dass die Beiständin die Möglichkeit hat, zum statt der Eltern den Lehrvertrag zu unterschreiben, in Vertretung. Und dann wieder eine Stufe höher wäre dann, wenn quasi die Beiständin jetzt den Lehrvertrag unterschrieben hat, dann könnten ja die Eltern Kraft von ihrem gesetzlichen Vertretungsrecht den Lehrvertrag wieder künden. Und dann hat man wieder, sind wir gleich wie am Anfang. Und um das zu verhindern, kann man zum Beispiel den Eltern auch das Recht, also das Sorgerecht punktuell beschränken, einfach im Punkt vom Lehrvertrag.
Wenn alles nichts nützt, dann hat das Zivilgesetzbuch noch 2 weitere Stufen zum Zünden. Wir sind bei Artikel 310, überschrieben mit «Aufhebung der elterlichen Obhut». Das ist das, was im Fall von Manuela passiert ist, bei dem heute 15-jährigen Mädchen, wo wir am Anfang der Sendung gehört haben.
Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Vormundschaftsbehörde es den Eltern wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
Nochmal eine Stufe weiter wäre dann der Obhutsentzug. Sprich, wenn die Eltern dem Kind nicht können, das Umfeld bieten können, dass das Kind in der Lage ist, zum jeden Morgen aufstehen, zeitig ins Bett zu gehen. Wenn das Problem ist, wenn die Strukturen nicht geboten werden können, dann müsste das Kind aus dem elterlichen Haushalt rausgenommen werden und in einem Heim oder in einer Pflegefamilie untergebracht werden. Das wäre eine Möglichkeit, sicher extrem einschneidend. Und dann als allerletzte Möglichkeit wäre es dann der Entzug vom Sorgerecht.
Die Vormundschaftsbehörde kann sich also gehörig einmischen in die Familie, um das Kind zu schützen. Die Leute, die an der Front arbeiten, die in den Familien zum Rechten schauen, die sich amtlich verordnet einmischen und zum Teil einschneidende Massnahmen durchsetzen, die Leute machen sich logischerweise nicht immer beliebt. Manchmal sind sie für die betroffenen Eltern regelrechte Hassfiguren. Leute wie die Zürcher Sozialarbeiterin Monika Hürlimann.
Ich führe wirklich Fälle, wo ich eine Hassfigur bin, wo ich die Böse bin, die da ihre Familie stört und sie will ihr Familienleben so leben, wie sie wollen. Und da komme immer ich und sage wieder, und das geht nicht so und das müssen sie so machen.
Wie Monika Hürlimann ihre heikle Arbeit macht, wie sie ihre Funktion als Beiständin sieht, das hören wir im zweiten Teil dieser Sendung. Zuerst aber Musik von Steve Winwood zusammen mit Eric Clapton. Dirty City. Ihr hört die Sendung «Input». Eine Stunde, ein Thema. Heute suchen wir nach den Gründen, warum immer mehr Kinder in der Schweiz einen Beistand haben. Warum die Zahlen der Vormundschaftsmassnahmen immer mehr steigen. Psychische Probleme bei den Eltern und Paarkonflikte, die die Eltern nicht bewältigen können und die sich auf das Wohl des Kindes auswirken. Das sind zwei wichtige Gründe, hat die Expertin Diana Wieder gesagt. Wir schauen in dieser Sendung aber auch Einzelschicksal an. Das Schicksal vom Heimkind Manuela, wo mit 7 ihrer Mutter weggenommen worden ist. Und wir gehen jetzt sozusagen an die Basis. Dorthin, wo Kinderschutzmassnahmen umgesetzt werden, wo Eltern aber vor allem auch Hilfe bekommen, zum Wohl des Kindes. Wir gehen ins Sozialzentrum Dorflinden in Zürich-Oerlikon und dort arbeitet Monika Hürlimann. Sie ist 47, ausgebildete Sozialarbeiterin, Beiständin. Sie hat 50 Dossiers in ihren Schränken. 50 Schicksale.
Also ein grosser Teil sind Erziehungsbeistandschaft, wo man einfach die Eltern bei der Erziehung von ihren Kindern unterstützt, wo man mit in die Schule geht, wo man einfach die Ansprechperson für die Eltern ist. Bei mir ist jetzt ein grosser Teil alleinerziehende Eltern.
Alleinerziehende Mütter nehme ich jetzt mal an.
Die Mütter, ja, die halt durch die ganze Situation überlastet sind und auch überfordert. Und da bietet mir Hilfe an. Immer natürlich im Fokus Kind, was braucht die Mutter, wo kann man sie entlasten. So in dem Sinn, das sind die meisten. Dann haben wir auch Besuchsrechtsbeistandschaften, wo das Gericht anordnet, dass wir Besuchsrechtsregelungen, also Modalitäten überwachen, dass das Kind zum Vater oder zu der Mutter gehen kann. Dann sind es natürlich die betreuenden Platzierungen. Das ist so der grösste Teil, ja.
Die Zahlen steigen ja eigentlich markant seit Jahren, die Zahlen der Vormundschaftsmassnahmen. Man hat so den Eindruck, dass die Eltern zunehmend überfordert sind heute. Wie sehen Sie das?
Ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann. Ich denke, man schaut genauer an, man ist sensibilisierter. Also man hat ja immer wieder von extremen Fällen, liest man auch in der Zeitung, gehört im Radio. Ich denke, das ist ein Teil. Und was die gesellschaftliche Entwicklung dazu beiträgt, das kann ein Faktor sein, ich weiß es nicht. Aber ich denke sicher, dass man sensibilisierter ist auf die ganze Thematik Kind, Kindeswohl, Kindsgefährdung. Es ist ja heute so, dass die Polizei, wenn sie gerufen wird in einen Haushalt, wo etwas ist und dort ein Kind ist, dann muss sie das der Vormundschaftsbehörde melden und das löst natürlich sofort eine Abklärung aus. Also ich denke, von dort her haben wir schon mehr Abklärungen.
Wer entscheidet genau aufgrund von was, dass man jetzt bei der Familie X muss eine Massnahme greifen?
Es kommt meistens ja von der Polizei. Irgendjemand, wenn er in der Nachbarschaft sieht, dass das Kind misshandelt wird, kann das in der Vormundschaftsbehörde melden. Die Vormundschaftsbehörde ist von Amtes wegen verpflichtet, dem nachzugehen, das abzuklären. Und sie geben dann uns den Auftrag, dass wir die Abklärung machen. Das ist ein Verfahren, das wir haben 4 Monate Zeit. Und eigentlich schon in der Abklärung schauen wir, dass wir das Familiensystem unterstützen können, was braucht die Familie, dass es eben nicht dazu kommt, dass man irgendwie eine Hilfe installieren muss, eine Familienbegleitung. Und wenn das alles, sagen wir mal, nichts bringt, dann mache ich zum Beispiel einen Antrag bei der Vormundschaftsbehörde auf eine Beistandschaft. Und sage dann dort auch genau, wo die Eltern Defizit haben und wo sie Unterstützung brauchen und wo ich aber auch die Möglichkeit habe, mitzureden.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Wie klären Sie das ab? Also gehen Sie einfach aufgrund von einem Hinweis gehen Sie in die Wohnung, gehen Leute zu der Familie X? Und wie läuft denn das ab, die Gespräche mit den Leuten?
Nein, die Eltern kommen ein Schreiben über, wo mir genau sagen, dass da das und das vorgefallen ist und aufgrund von dem müssen wir die Situation abklären. Und zwar geht es immer ums Kind, müssen wir das Kindeswohl abklären. Die Eltern wissen, wenn wir in die Familie kommen, woher das wir kommen und was wir für einen Auftrag haben, das klären wir auch im ersten Gespräch. Es gibt mehrere Gespräche. Wir holen auch bei den Eltern Bewilligung, dass wir System können befragen können, System, das mit der Familie zu tun hat, sei das die Schule, sei das der Hort, der Kinderarzt.
Jetzt in den Augen von der betroffenen Familie oder von den Eltern sind Sie eine Amtsperson, die sich in Ihr Privatleben einmischt. Ich nehme an, das gibt auch Widerstände, oder?
Das gibt häufig Widerstände. Ich denke, es ist wirklich ein Eingriff in die Autonomie der Eltern. Und das wird auch ganz unterschiedlich erlebt. Aber ja, wir sind uns das immer bewusst, das ist ein Eingriff. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Wir gehen ja auch zu ihnen heim und da muss man wirklich auch ganz vorsichtig mit dem Familiensystem umgehen. Familien sind verschieden. Es gibt Leute, die nehmen die Hilfe an. Und es gibt Familiensysteme, die völlig abblocken.
Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen zu den Leuten heim. Nochmal, was machen Sie dort konkret? Schauen Sie umeinander, wie die wohnen, wie die leben, was die essen, was die für Bücher im Gestell haben, ob sie eine Sauwohnung haben. Wie geht das zu und her?
Es geht natürlich schon darum, eine Sauwohnung. Was ist eine Sauwohnung? Das ist definitionsbedürftig. Also wir sehen natürlich schon, wenn ein Haushalt völlig verwahrlost ist. Und das spricht man ja dann auch an. Aber wir sehen natürlich die Familie dann so im bekannten System. Sie sehen sie natürlich auch nicht natürlicher und kann sich auch so ein Bild machen, wie sind die Beziehungen zueinander. Zu der Mutter, Vater, Kind, Eltern. Das ist für mich ein wichtiger Teil, in die Familie zu gehen. Und das andere ist natürlich auch ein Grund, ja.
Wir haben vorhin von Widerstand geredet. Haben Sie ja schon heikle Situationen erlebt?
Es gibt immer wieder heikle Situationen. Ich habe gerade an einer jungen Frau, an einer kranken Frau, müssen zweimal ein Säugling ins Heim platzieren. Und die Mutter, die ist sehr, sehr krank. Und es ist schlimm, an einer Mutter Kinder wegzunehmen. Vor allem die Mutter will Kinder. Und wenn man dann noch veranlagt ist, gewalttätig zu sein, dann hat sie, ja, sie hat mich dann wirklich auch bedroht. Und das gibt es natürlich schon auch. Es gibt Phasen, da ist man sehr stark ausgesetzt. Da ist man auch Anwälte ausgesetzt, da ist man auch Kindsväter ausgesetzt, auch Kindsmütter, wo einfach ihre Frust an uns auslöhnt, weil sie jetzt ihre Kinder nicht mehr sehen können, weil wir jetzt die Kinder irgendwie gegen ihren Willen platzieren müssen.
Eben, das ist ja wahnsinnig, oder? Für die Betroffenen, einfach aus ihrer Sicht, oder? Jetzt nimmt man mir ein Kind weg, oder? Das ist ja ein riesen Einschnitt, den sie da vollziehen. Oder wie meistern sie das im Alltag?
Ich denke, für mich ist halt wirklich das Kindeswohl im Vordergrund. Und dass man einen Säugling nicht an einer schwer psychisch kranken Mutter geben kann, das, obwohl mir die Mutter leid tut, das geht einfach nicht. Das ist das Wohl vom Kind gefördert.
Die Sozialarbeiterin Monika Hürlimann bezeichnet ihre Arbeit als eine ständige Balance zwischen Kontrolle auf der einen Seite und Hilfe und Beratung auf der anderen Seite. Wie sieht sie sich denn als Beiständin? Ist sie so etwas wie ein amtlich verordnetes Ersatzmami, quasi das Ersatzmami vom Staat?
Nein, ich sehe meine Funktion überhaupt nicht so. Ich bin nicht das Mami. Ich übernehme nicht die Funktion meiner Mami. Also das kann es nicht sein. Ich unterstütze eine Mutter, ich unterstütze einen Vater, dass sie die Fähigkeit wieder erlangt, selber zu ihren Kindern zu schauen. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe, als Ersatzmami zu sein. Und das will ich auch nicht. Ich könnte das auch gar nicht leisten bei 50 Kindern.
Ich denke mir aber, dass sie wahrscheinlich trotzdem eine persönliche Beziehung aufbauen zum Kind, ist das manchmal auch noch schwierig. Eben, sie sind nicht Mami. Gleichzeitig haben sie aber extrem etwas zu sagen im Leben von diesen Kindern.
Also Beziehung aufbauen, ich denke, da gehört jetzt wirklich auch Professionalität dazu. Es gibt Situationen im Leben von einem Kind, wo es wegen der Situation habe ich einen engeren Kontakt und baue ich auch eine Beziehung auf. Aber für mich ist das immer befristet und das versuche ich so gut wie möglich auch im Kind überzubringen, weil ich kann das nicht leisten.
Eins von den 50 Dossiers von der Sozialarbeiterin Monika Hürlimann ist das Dossier von der 15-jährigen Manuela. Von dem Mädchen, das wir am Anfang der Sendung gehört haben. Die Manuela hat noch einen grossen Bruder und eine grosse Schwester. Beide sind seit kurzem volljährig. Die Eltern haben sich scheiden lassen, als Manuela 5 war. Dann hat das Elend seinen Lauf genommen.
Die Mutter ist dann psychisch sehr auffällig geworden. Und die Kinder die sind dann wirklich verwahrlost. Es hat niemand mehr zu ihnen geschaut. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass man die drei Kinder musste platzieren.
Die Mutter ist psychisch auffällig geworden. Was war denn mit dem Vater?
Der Vater war hier gar nicht rum und der Vater, das tun wir ja immer abklären, der Vater war eigentlich auch nicht in der Lage, zu diesen drei Kindern zu schauen, aus persönlichen Gründen.
Und die drei Kinder sind dann platziert worden, zusammen oder einzeln?
Die drei Kinder sind an dem gleichen Ort platziert worden und dort sind sie eigentlich gewesen, bis sie ins Jugendalter gekommen sind und dann sind alle drei auch in dieser Wohngruppe gewesen, wo jetzt Manuela ist. Und die Beiständin hatte sehr viel Befugnis, weil die Mutter die war auch nicht mehr fassbar. Sie hatte auch keinen Wohnsitz mehr. Es war auch für mich ganz, ganz schwierig, die Mutter wieder zu finden, weil es war ja auch wichtig, dass die Kinder wissen, wo die Mutter ist, wie es dieser Mutter geht.
Hat dann die Manuela Kontakt zu ihren Eltern heute?
Die Mutter hat so Phasen, wo es ihr gut geht, auch heute. Dann hat Manuela Kontakt. Wir haben aber lang müssen auch Manuela vor der Mutter schützen, weil wenn sie dann so psychisch auffällig war, dann war das einfach nicht verantwortbar gewesen, auch für die älteren Geschwister. Und man hat sogar schauen, man hat sogar ein Reihenverbot beim Heim aussprechen.
psychisch auffällig? Vielleicht noch ein bisschen konkreter.
Also es ist Alkohol, Drogen, sie ist dann sehr enthemmt und schreit.
Es ist nicht nachgegangen, habe ich das Gefühl, oder? Der Fall. Ich merke es jetzt, was sie erzählen, habe ich das Gefühl, da kommen Erinnerungen auf, die nicht nur angenehm sind.
Also ich sehe es jetzt halt einfach von den Kindern her. Die Kinder hatten wirklich gerne Kontakt zu der Mutter gehabt. Und die älteren Kinder, die dann älter geworden sind, haben es dann wirklich selber auch merken, wann können wir Kontakt haben mit der Mutter und wann ist es nicht gut. Und ich denke, es ist für alle drei Kinder schwierig, dass sie den Kontakt zu der Mutter halt einfach nicht gehabt haben. Weil es wollen alle Kinder Mutter, es wollen alle Kinder auch im Heim am Wochenende zu den Eltern heimgehen. Das denke ich, das ist wichtig für Kinder und Jugendliche auch. Auch Manuela sagt ja auch, sie wissen nicht, was sie daheim ist. Das kann natürlich auch das Heim nicht bieten. Aber das könnte Mutter bieten, auch nur am Wochenende. Das wäre dann das Daheim. Und das haben jetzt die Kinder, alle drei Kinder, nicht erleben können. Und ich denke, das ist schon prägend.
Nochmal die Frage nach dem Vater.
Ich habe dann den Vater immer mehr einbezogen. Der Vater war auch der dann im Heim immer zu allen Gesprächen kam. Die Kinder gehen jetzt zum Vater, sind dann... Man musste einfach dem Vater wirklich vorplanen, was er mit diesen Kindern am Wochenende machen kann. Er war einfach überfordert als Vater.
Wie geht es weiter mit der Manuela?
Also Manuela, das ist eine gute Schülerin. Manuela ist auch wichtig, dass sie einen guten Schulabschluss macht, dass sie eine gute Lehre macht. Und da schaut man jetzt halt wirklich auf die Jugendliche, was braucht sie. Wir haben jetzt zweimal im Jahr die Standortgespräche, wo wir das evaluieren. Welche Betreuung braucht die Jugendliche, was braucht sie? Und ich denke, Manuela, die wird mit 18 in eine Aussenwohnung gehen, wo sie ihren Haushalt selber führt und wird ihre Lehre machen.
Und wenn das alles gut kommt, was haben Sie denn am Schluss für ein Gefühl, jetzt, wenn Sie dann irgendwann mal zurückschauen? Hat man da Freude. Sie wollen nicht eine Ersatzmami sein, aber ich sehe, Ihre Augen glänzen trotzdem.
Ja, natürlich habe ich Freude, wenn ich sehe, dass sich ein Jugendlicher so gut entwickelt und so ins Leben startet. Ich denke, das ist ja auch das Ziel einer Beistandschaft, den Jugendlichen so dort zu unterstützen, dass es eben einmal so weit kommt, dass er ein eigenständiges Leben führen kann. Und natürlich freut mich das.
Die Sozialarbeiterin und Beiständin Monika Hürlimann sieht die Manuela heute nicht mehr so viel wie auch schon. Sie ist noch für die Finanzen von der Manuela zuständig und trifft sie zweimal im Jahr für ein Standortgespräch. Die 15-jährige Manuela wohnt, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, in einer betreuten Aussenwohngruppe vom Wohn- und Tageszentrum Heizenholz in Zürich. 6 Buben und Mädchen zwischen 10 und 17 wohnen dort. Ein 5-köpfiges Betreuerteam kümmert sich um die Kinder. Der Manuela geht es gut dort.
Also ich fühle mich sehr wohl. Es ist wie mein Zuhause. Ich lebe schon 8 Jahre lang da. Ich bin eigentlich grundsätzlich sehr glücklich. Und aber es gibt manchmal schon so Situationen, wo ich zum Beispiel eine Familie sehe und so. Und die sind mir auch glücklich. Oder bei einer Kollegin. Und dann denke ich auch so, oh, wäre schön mit einer Familie zu leben. Aber sonst bin ich eigentlich... Es ist nur so, eigentlich so kurz kommt das auf.
Du bist mit 7 von dir heim weggekommen, gell? Ja. Tut das immer noch weh, wenn du daran denkst?
Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich ins Heim gekommen bin. Weil ich bin jetzt sehr glücklich, habe auch bis jetzt viel erreicht. Ich bin in der SEK und bin eigentlich stolz auf mich, dass ich das erreicht habe.
Deine Beiständin, Frau Hürlimann, mit der habe ich auch geredet, ist auch stolz auf dich. Die sagt auch, eben, du sagst gut in der Schule und so. Was ist Frau Hürlimann für eine? Wie empfindest du sie?
Also ich finde sie sehr sympathisch. Sie lächelt viel und sie ist eigentlich recht eine Nette.
Ist sie eine Art so ein Ersatzmami für dich in den letzten paar Jahren?
Nein, eigentlich nicht, weil ich sehe sie nur zweimal im Jahr. Ich kenne sie ja nicht wirklich. Sie ist eigentlich nur für finanzielle Sachen eigentlich da.
Welches ist deine nächste Bezugsperson?
Es ist eine Frau, die das schafft. Und sie ist eben meine Bezugsperson. Sie hat wie den Überblick über meine Sachen, also über Kleider, also wie viel Kleidergeld ich habe, Toilettenartikel und all diese Sachen. Und mit der rede ich auch über meine Probleme reden und so. Und mit ihr habe ich es eigentlich am engsten. Und ich glaube, auch wenn ich mal nicht mehr da lebe, würde ich gerne mit ihr weiter in Kontakt haben.
Du hast ja noch zwei Geschwister, gell? Grosse Brüder, grosse Schwester. Was machen die? Hast du Kontakt mit denen?
Ja, ich habe mit denen Kontakt. Zwar mit meiner Schwester mehr als mit meinen Brüdern. Und ich habe eigentlich, mit meiner Schwester habe ich ein recht gutes Verhältnis. Wir unternehmen da recht viel. Meistens gehe ich einfach ein bisschen zu ihr heim und ein bisschen schwätzen. Oder dann kommt meine Mutter mich, also uns besuchen. Und dann zusammen kochen oder gehen zusammen ins Kino.
Und was hast du heute für einen Draht zu deiner Mutter und deinem Vater?
Also mit meiner Mutter habe ich es recht gut. Sie ist sehr liebenswürdig. Sie kommt recht, eben wenn sie zu uns kommt, tut sie viel mit für uns kochen. Und mit meinem Vater habe ich auch recht ein gutes Verhältnis. Wir reden oft auch zusammen reden über die Welt und so.
Du hast gesagt, du bist gut in der Schule. Was willst du mal werden?
Ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich will auch im sozialen Bereich mal arbeiten.
Weil du das da siehst, wie die Leute da arbeiten, hast du das Gefühl, das wäre etwas für dich?
Ja, ich bin auch recht einfühlsam. Ich kann recht gut mit anderen Leuten reden und verstehe sie auch. Und ich glaube, das braucht man, wenn man im sozialen Bereich will arbeiten.
Im letzten Teil der Input-Sendung wollen wir die Vormundschaftsstatistik noch mal ein bisschen genauer anschauen. Es gibt grosse Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und wir reden mit einer jungen Frau, die nicht mehr in dieser Statistik erscheint, weil sie volljährig ist. Mit der Julia, ein Mädchen, das mit 13 eine Beiständin bekommen hat.
Es gibt in jeder Familie Probleme und irgendwie kann ich einfach sagen, ich habe irgendwie Glück gehabt, dass ich eine Beiständin hatte, die das irgendwie gerade rechtzeitig irgendwie so ein bisschen gesehen hat und dann etwas gemacht hat.
Die Geschichte von der Julia nachher.
Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy.
Das sind Dire Straits mit «Heavy Few». Ihr hört «Input», heute mit einer Sendung über den Staat, der Verantwortung übernimmt, wenn die Eltern nicht mehr können. Das gilt immerhin für 40'000 Kinder in der Schweiz, gemäss Vormundschaftsstatistik 2008. Das ist eine Zunahme von mehr als zwei Drittel innerhalb von 10 Jahren. Die Behörden schreiten also mehr ein, wenn etwas droht, schief zu laufen. Was das Eingreifen im Einzelfall kann bedeuten, das haben wir vorher gehört, im Gespräch mit einer Beiständin und mit dem betroffenen Kind. Im letzten Teil dieser Sendung wollen wir noch etwas genauer schauen, wie die Vormundschaftsbehörden in der Schweiz organisiert sind, nämlich höchst unterschiedlich, und was das heisst für den Entscheid, wo die Behörden fehlen. Zuerst aber befassen wir uns noch mit einem Fall, der nicht mehr in der Statistik erscheint, mit der Julia. Die Julia ist eine aufgestellte und selbstbewusste Studentin. Sie ist 20 und lebt in Zürich im gleichen Haus wie ihr Vater. Als sie etwa 11 war, ist ihre Mutter auffällig geworden, wie es im Amtsjargon heisst. Was das konkret bedeutet hat, darüber möchte die Julia nicht reden. Ihre Eltern sind damals nicht mehr zusammen gewesen. Die Mutter hat die Julia und ihre ältere Halbschwester allein erzogen, bis es dann eben nicht mehr gegangen ist. Die Vormundschaftsbehörde hat sich eingeschaltet. Die Julia hat eine Beiständin bekommen.
2 Jahre bevor wir von meiner Mutter weggegangen sind, ist sie eingeschaltet worden. Und dann am Anfang war es recht so, dass wir sie als Bedrohung angeschaut haben von der Familie. Und das ist natürlich einerseits auch von meiner Mutter ausgegangen, was völlig verständlich ist, weil irgendwie sie uns gesagt hat, ja, die wird mir euch wegnehmen oder will das und so.
Nach 2 Jahren Ringen um eine Lösung ist schliesslich entschieden worden, die Julia geht weg von der Mutter und zieht zu der neuen Familie vom Vater. Ihre Halbschwester zieht zu ihrem Vater. Die Mutter sei am Schluss auch einverstanden mit dieser Entscheidung, sagt Julia. Sie ist dann sehr gut aufgenommen worden in der Familie von ihrem Vater. Der Wermutstropfen, das ist die Trennung von ihrer Halbschwester. Die hat sie schmerzlich vermisst. Ihre Beiständin hat sich weiter um ihre Belange gekümmert und ist keine Bedrohung mehr, sondern zu einer Vertrauten geworden.
Als ich dann zu meinem Vater gekommen bin und seiner Familie, ist dann das hat das völlig gekehrt und ich habe eine mega gute Beziehung mit ihr aufgebaut. Ich war ihr dann auch irgendwie auch dankbar gewesen und ich habe immer, wenn ich ein Problem hatte, habe ich zu ihr. Und das war irgendwie auch recht wichtig gewesen, weil sie halt einfach die ist, die das irgendwie noch ein bisschen objektiv anschauen kann, weil sie weder dort noch dort steht. Also ihr bin ich sehr dankbar und habe eine gute Beziehung.
Also ist sie so eine Art, sag jetzt mal, Ersatzmami gewesen für sie, ein Titel lang?
Nein, das irgendwie überhaupt nicht, weil... Nein, überhaupt nicht. Aber mehr einfach so eine Person, die man weiss, wo man einfach immer irgendwie hingehen kann und die das einfach wirklich kann, irgendwie sachlich und objektiv anschauen kann. Aber ich glaube, Ersatzmami nicht. Es gibt viele irgendwie Frauen sonst, aber natürlich glaube ich, dass eine Mutter niemals kann ersetzt werden kann.
Und ein Vater?
Nein, auch nicht.
Jetzt, wenn Sie zurückschauen auf Ihre Kindheit, sind Sie zufrieden, so wie es war, weil es einfach halt so ist, wie es ist? Oder schauen Sie in Bitterkeit zurück?
Also ich muss sagen, irgendwie, also das klingt vielleicht wirklich ein bisschen blöd, aber ich bin irgendwie, und ich das Gefühl, ich habe irgendwie auch, es ist zwar wirklich ziemlich viel schief gelaufen auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe recht viel daraus gelernt und irgendwie habe ich auch, ja, irgendwie durch das habe ich irgendwie auch jetzt so ein bisschen das geschafft, was ich jetzt irgendwie erreicht habe, habe ich das Gefühl, einfach eben, weil ich so auch dass ich eben zuerst mit meiner Mutter, die einfach so eine völlig andere Person ist, einfach mehr so ein bisschen irgendwie die emotional und irgendwie, wo man so Sachen auch beigebracht hat und so ein bisschen die kreativ, also so sehe ich das irgendwie, hat mir irgendwie extrem viel mitgegeben und jetzt, als ich so in die Familie gekommen ist, die eben so recht stabil ist und irgendwie so realistisch und irgendwie, ja, irgendwie habe ich irgendwie von dem Bereich irgendwie gelernt und ich habe das Gefühl, eigentlich hat es mir extrem viel gebracht und irgendwie bin ich auch, muss ich sagen, wirklich meine ganze Jugend oder so, bin ich auch nie irgendwie in ein Tief gefallen, wo ich das irgendwie habe müssen verarbeiten oder so. Also es kommt jetzt eben so langsam auf, dass ich das Zeug, jetzt geht es mir auch wirklich gut und jetzt tue ich das so ein bisschen langsam auch verarbeiten, Sachen von der Kindheit. Und das geht aber eigentlich recht gut so. Und ja, also ich schaue eigentlich wirklich nicht sehr negativ zurück.
Sie haben vorhin gesagt, seit es mir gut geht, seit wann geht es Ihnen dann gut? Also,
es geht mir eigentlich schon immer sehr gut, aber ich muss schon sagen, ich habe recht viele Sachen auch ein bisschen verdrängt immer. Und habe das irgendwie wie nicht so zugelassen. Und jetzt in dem Jahr habe ich mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. Und seit dort geht es mir eigentlich gut. Also sehr gut, kann ich sagen. Vorher ist es mir schon gut gegangen, aber ich habe mich einfach gar nie, ich habe das gar nie so realisiert, was überhaupt war. Ich habe das einfach gebraucht, irgendwie das abschalten.
Heute mit 20 kann Julia verarbeiten, was passiert ist. Allerdings nicht mit ihrer Mutter. Das Verhältnis zu ihr ist schwierig. Schade, findet Julia.
Ja, also klar, es wäre schon irgendwie schön, wenn es ein normales Verhältnis, irgendwie möglich wäre. Aber eben, also ich kann mir auch vorstellen, dass es auch irgendwie wieder kommen kann. Es ist einfach, im Moment geht es irgendwie nicht. Und ja.
Haben Sie Ihre Mutter gern?
Ja, mega.
Julia und vorher in dieser Sendung die Manuela. Zwei Kinderschicksale, zwei Fälle, wo sich die Vormundschaftsbehörde eingemischt haben und wo offensichtlich alles gut gekommen ist. Es gibt auch die anderen Fälle, wo aus welchen Gründen auch immer kein so ein Happy End nehmen. Aber man soll das System nicht an seinen Misserfolg messen, sondern an seinen Erfolg. Die Julia und die Manuela sind von Zürich. Und die Zürcher Vormundschaftsbehörde, das ist die grösste Schweizer Fachbehörde in Sachen Kinder- und auch Erwachsenenschutz. Julia und Manuela sind von professionellen Beiständinnen begleitet worden, von ausgebildeten Sozialarbeiterinnen. Das ist nicht überall so. Auf dem Land aussen, in kleineren Gemeinden, sind das zum Teil Freiwillige, die ehrenamtlich als Vormund oder Beistand tätig sind. Die Vormundschaftsbehörden sind in der Schweiz also sehr unterschiedlich organisiert. Was das auf die Arbeit der Behörden für einen Einfluss hat, auf den Entscheid, der sie fällt, darüber habe ich mit Diana wieder geredet. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern und sie ist Zentralsekretärin der Konferenz der kantonalen Vormundschaftsbehörde.
In einer Stadt hat man sehr viel mehr Fälle und in einer Stadt kann man eigentlich das Behördenamt hauptamtlich oder mindestens in einem Teilamt ausüben. Bei einer Vormundschaftsbehörde auf einer Gemeinde mit vielleicht 10'000, 20'000 Einwohnerinnen läuft es so, dass die Vormundschaftsbehörde trifft sich vielleicht alle zwei, drei Wochen am Mittwochabend um 5 Uhr und tut die traktandierten Geschäfte behandeln. Also dort merkt man schon, sehr viel weniger Zeit wird für die Tätigkeit gebraucht. Und auf einer ganz kleinen Gemeinde mit wenigen 100 Einwohnerinnen, die auch eine eigene Vormundschaftsbehörde hat, dort kommt es vor, dass die vielleicht einen Fall im Jahr haben. Und darum ist ja wie auch klar, also wenn man einen Fall im Jahr hat, zum Beurteilen, dann ist das ganz, ganz, ganz schwierig, den irgendwie gut können, zu beurteilen. Und es ist ja, ja wie irgendwie ein unverständlich, dass, wenn man es auch vergleicht in einer Baukommission, ist es wie klar, dass eigentlich die Mitglieder von dieser Baukommission müssen Fachkenntnisse mitbringen, also mit dieser Materie zu tun haben, ein Architekt zum Beispiel, dass der wirklich inhaltlich, fachlich sich mit diesen Fragen hauptamtlich beschäftigt. In der Baukommission ist das klar, in der Vormundschaftsbehörde ist das nicht klar. Und das muss dringend ändern.
Aber was sind denn das für Leute auf kleinen Vormundschaftsbehörden, in kleinen Dörfern zum Beispiel? Haben die keine Ahnung von der Materie in dem Sinn?
Die sind politisch gewählt. Und die müssen keine Fachkenntnis mitbringen. Das sind zu einem grossen Teil, oftmals ist die Vormundschaftsbehörde der Gemeinderat. Und Gemeinderat, das sind Leute aus dem Gewerbe. Hausfrauen, das ist der grosse Teil. Und nicht Fachpersonen, die im Sozialbereich spezialisiert sind.
Kurz zusammengefasst, wir haben in den Städten und in den grösseren Agglomerationsgemeinden haben wir professionelle Behörden. Dort arbeiten Leute, die eine entsprechende Ausbildung haben im sozialen Bereich. In vielen kleinen Dörfern zum Beispiel hat man Leute, die in dem Sinn nicht vom Fach sind, Leute aus dem Volk. Mhm. Was hat das für einen Einfluss auf den Entscheid, den die Behörden fällen? Also ob jetzt eben den Eltern das Kind weggenommen wird oder ob es einen Obhutsentzug gibt oder was für Massnahmen gesprochen werden?
Eine Studie hat ergeben, dass Behörden mit wenig Fällen tendenziell stärker eingreifen, also tendenziell eine stärkere Massnahme machen. Einfach weil es ist für mich klar, wenn eine Behörde einen Fall im Jahr hat, den sie neu beurteilen muss, dann kann sie wie Verhältnismäßigkeit nicht richtig prüfen. Also nicht richtig prüfen, hat auch kein Vertrauen in die milderen Massnahmen, weil sie ja keine Erfahrung hat, ist völlig klar. Und dann geht sie wie auf Nummer sicher allenfalls und fährt dann einfach ein mit einer massiven Massnahme. In Unkenntnis, dass allenfalls eben andere mildere Massnahmen auch dienlich gewesen wären.
Also man macht gerade Nägel mit Köpfen sozusagen?
Ja, ja. Die grossen Städte die haben professionelle Behörden. Wenn man die Anzahlmassnahmen anschaut, dann lässt sich feststellen, dass eine professionelle Behörde anzahlmässig mehr Massnahmen spricht, aber eben mildere Massnahmen spricht.
Fassen wir nochmal zusammen. Je professioneller eine Vormundschaftsbehörde arbeitet, desto mehr Massnahmen ergreift sie. Während Laien weniger Massnahmen beschliessen, dafür die strengeren. Und dass die Zahl der Vormundschaftsmassnahmen immer mehr steigt, ist kein Missstand, sagt Diana wieder.
Eine vormundschaftliche Massnahme ist ja eine Schutzmassnahme. Das heisst, dass die betroffenen Personen, sei es Kinder, sei es Erwachsene, dass die geschützt werden. Und dann könnte man vielleicht ein bisschen provokativ formuliert sogar sagen, dass es je mehr vormundschaftliche Massnahmen dass es gibt, desto mehr Personen werden geschützt. Und ich finde das eigentlich gut. Der Staat ist sensibilisierter, er schafft professioneller, er kann eingreifen und eben vormundschaftliche Massnahmen, auch wenn die Anzahl steigt. Ich finde das eigentlich etwas Gutes. Weil ich dann meine, wir können mehr Leute in der Schweiz unterstützen in der Bewältigung von ihrem Leben.
Auf das Jahr 2013 dürfte das revidierte Vormundschaftsrecht in Kraft treten. Das verlangt eine vollständige Professionalisierung der Behörden. Und es ist absehbar, dass die Zahl der Vormundschaftsmassnahmen weiter steigen wird. Und steigen werden logischerweise auch die Kosten.
Die Frage ist, wollen wir einfach minimale Staatskosten oder wollen wir, dass den Menschen in der Schweiz gut geht und in der Bundesverfassung steht, dass das Wohl der Schweiz messt sich am Wohl der Schwachen.
Input Podcast auf DRS3.